Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Tornetz, dem zweite Fußball-Bundesliga-Podcast mit mir, eurem Host Jan Kleinriesing. Ihr wisst Bescheid, neuer Spieltag, neue Podcast-Folge. Aber wir haben jetzt so ein paar kleine Änderungen veranlasst. Wir wollen jetzt nicht mehr wirklich so detailliert auf jedes Spiel eingehen, sondern einfach so ein bisschen locker, flockig generell über die zweite Liga sprechen, natürlich auch auf die einzelnen Spiele eingehen. Klar, also bei manchen, auf manche Teams gehen wir natürlich deutlich mehr ein. Wenn man sich jetzt anguckt, Darmstadt, Köln, Schalke, HSV, das sind natürlich die Spiele, die wir uns da gerne mal rauspicken. Und dann natürlich noch das Niedersachsen-Derby, ein ganz besonderes Spiel. Keine Sorge, Kleinriesings Großer der Woche, Domes Großer der Woche, der helle Pfiff der Woche wird es immer noch so geben. Aber wir gehen jetzt wirklich nicht so auf jedes einzelne Spiel ein, so detailliert, wie wir es bisher gemacht haben. Wir wollen es ein bisschen knackiger, ein bisschen kompakter machen. Haben natürlich jetzt noch nicht so den Eindruck, wie lange diese Folge wird. Aber ich hoffe, es wird euch trotzdem gut gefallen. In dem Sinne, Musik ab bitte!
Tornetz, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Kleinriesing.
So, dann starten wir mal rein in die gute Folge. Schauen dann natürlich direkt mal nach Gelsenkirchen. Die Knappen haben sich einen neuen Trainer gesichert. Es ist Van Wonderen. Der Niederländer hat bis vor kurzem noch Herenveen in der niederländischen Liga trainiert, war seitdem dann aber vereinslos, weil er entlassen wurde. Nun hat Ben Manga den jungen Mann aus dem Hut gezaubert. Was ist über ihn zu sagen? Er liebt genauso wie viele Niederländer das Spielsystem 4-3, also Football total, vorne früh pressen, ein sehr laufintensives Spiel, schnell vor das gegnerische Tor kommen. Und das ist natürlich eine mutige Entscheidung. Ich bin natürlich gespannt, wie es wird. Derby John Merkin kennt Van Wonderen schon, also der Linksverteidiger der Knappen, sagt über ihn, es war immer schwierig, gegen seine Mannschaften zu spielen. Da dürfen wir gespannt sein, direkt nach der Länderspielpause. Er hat jetzt natürlich 2 Wochen Zeit, ein bisschen mit der Mannschaft zu arbeiten. Und ich hoffe natürlich, dass er weiterhin so auf die jungen Talente setzt, aus der eigenen Knappenschmiede oder auch die von Ben Manga verpflichteten Spieler, die ganzen jungen, guten Jungs. Denn was Fimpel gut gemacht hat, er hat einen Bulut gebracht, einen Krüger gebracht und die waren direkt da. Die sind direkt gut, haben sich gut integriert, sind direkt mit reingekommen, haben auch so ein bisschen frischen Wind reingebracht, ein bisschen Dynamik, ein bisschen Unbekümmertheit. Und das brauchst du natürlich, wenn du dann wieder in so einer Krise bist wie Schalke 04. Trotzdem Sieg in der Vorwoche gegen Preußen Münster, war auch gegen Hertha BSC Berlin ordentlich Druck auf dem Kessel. Am Ende 2-2. Und da gab es natürlich dann auch so eine Aufregerszene, wie sie es ein paar an diesem Spieltag gab, nämlich Scheinberg, der da im 16er in den Zweikampf geht, beziehungsweise eigentlich nur den Ball trifft, der Gegner fällt dann und es gibt plötzlich einen Elfmeter. Da frage ich mich auch so, was? Der Videoschiedsrichter hat da gar nicht richtig eingegriffen. Also das sind wieder so strittige Situationen, wo ich mir denke, das passiert auch nur, wenn du unten im Tabellenkeller bist, wie der FC Schalke 04. Sie haben aber wieder einen guten, beherzten Auftritt gehabt. Also das muss man immer sagen. So Schalke, es läuft nicht gut, aber trotzdem so diese Maloche, was ja auf Schalke immer gefordert wird, für einige Fans ist es auch schon ein Unwort, aber diese Malocher-Mentalität war da. Man hat gekämpft, man hat gefightet. Spielerisch ist zwar noch nicht alles Gold, was glänzt, aber man merkt so, ja, die einzelnen Zahnrädchen greifen immer besser ineinander. Die Verteidigung ist deutlich sattelfester, wenn da nicht gerade mal der Schiedsrichter so eine Fehlentscheidung trifft oder Keeper Hekerin seinen Einpatzer pro Partie hat, steht man hinten ganz gut. Auch apropos Trainer oder beziehungsweise Torwart, da bin ich mal gespannt, wie der neue Coach sich im Tor entscheidet. Wird er das Fass aufmachen und Hekerin aus dem Tor nehmen und dafür Ron Torben Hoffmann, den natürlich deutlich Zweitliga-erfahrenen Keeper reinbringen? Oder sagt er, nee, Hekerin ist mein Mann, ist natürlich am Ball deutlich besser, hat sich eigentlich auch sonst ganz gut präsentiert, bis halt auf seinen Aussetzer pro Partie. Es ist die Frage, wie Van Wonderen da entscheiden wird. Ich bin auch generell gespannt, also wird er wirklich das 4-3 spielen lassen? Ist der Kader überhaupt richtig dafür ausgelegt? Also im zentralen Mittelfeld, wenn ich mir da vorstelle, dass man vielleicht mit einem Schallenberg, mit einem Krüger, einem Younes spielt oder einem Seguin, das ist schon sehr, sehr, sehr spielstark. Vorne dann mit einem Younes, der auch auf dem Flügel spielen kann, Antwia Jay, Silla, da hast du schon ordentlich Tempo. Und ganz vorne dann mit einem Karaman oder Højlund, da musst du natürlich sagen, okay, Karaman sehe ich als Mittelstürmer, nicht mehr als offensiven Mittelfeldspieler. Da beraubst du dich vielleicht im Mittelfeld einer guten Option, hast dafür im Angriff dann einen sehr schwimmenden Stürmer. Und die Frage ist natürlich auch, bekommt der neue Trainer Højlund gut in Form? Wir werden es sehen. Also ich bin gespannt. Also Schalke ist für mich noch so ein großes Fragezeichen, wohin die Reise gehen wird, kann man noch nicht sagen. Es kann sein, dass sie jetzt eine komplette Siegesserie starten, dann bis zur Winterpause ganz oben mitmischen. Es kann auch sein, dass die Krachen scheitern, dann zur Winterpause im Abschiedskampf sind, nochmal einen Trainer wechseln, im Winter dann noch ein paar Paniktransfers tätigen oder dass sie jetzt auch da bleiben, wo sie sind, ganz solide. Man weiß es nicht. Die Bosse sprechen von einer Übergangssaison. Ich glaube, die Fans würden es auch akzeptieren, wenn man sich so im Tabellenmittelfeld einpendeln würde, aber die Leistungen sind ja so schwankend, also du kannst ja nie einschätzen, wie Schalke an diesem Wochenende spielt. Sie können die beste Mannschaft sein, die können aber auch die schlechteste Mannschaft sein in dieser Liga. Und diese Unkonstanz, das ist schon Brett. Da muss man schon schauen, was geht da so. Und bei den Hertaner muss man auch sagen, okay, Fiel, ja, was soll man dazu sagen, ne? Also bis jetzt auch eine sehr unkonstante Saison, haben mit einem der besten Kader der Liga, schaffen es aber nicht, auch konstant auf den Platz zu bringen. Und ich bin immer noch nicht überzeugt von Christian Fiel. Also die Ergebnisse, die man bis jetzt eingefahren hat, die positiven, die würde ich eher auf die starke mannschaftliche Einzelleistung darauf münzen, als dass es jetzt eine taktische Meisterleistung vom Trainer war. Also diese Mannschaft braucht, ich sehe sie gerne als FC Bayern München in der zweiten Liga, nicht weil sie jedes Spiel gewinnen müssen, aber sie haben die größte individuelle Qualität und brauchen dann eher so einen Moderator als Trainer, also einer, der so ein bisschen die Jungs bei Laune hält, die natürlich auch fußballerisch etwas mitgeben kann, klar, keine Frage, aber du musst eher den Spielern weniger beibringen, anstatt sie einfach nur zu moderieren. Also da darf man auch gespannt sein. Ich glaube nicht, dass Christian Fiel das Saisonende erleben wird. Zumindest nicht, wenn man in die Bundesliga aufsteigen möchte. Denn mit Christian Fiel wird es sehr, sehr schwierig. Da lege ich mich jetzt einfach mal ganz frech fest. Und frech war natürlich auch wieder der SC Paderborn. Ja. Also am Freitag gutes Spiel gemacht. Die überzeugen mich auch schon in den letzten vergangenen Wochen und Monaten. Also sie haben einfach eine konstant gute Leistung, verpflichten immer wieder Spieler aus unteren Ligen, schaffen es diese dann auch einfach in das System perfekt zu integrieren, dieses 3-4-3-System und haben auch einfach Spaß beim Fußball. Es macht einfach Spaß, ihnen zuzuschauen. Du merkst auch, die Jungs unter sich haben Spaß, haben eine gute Laune, spielen schnell nach vorne und du weißt, wenn der SC Paderborn an einem Spieler dran ist, dann kann der was. Also die Scouting-Abteilung macht einen guten Job beim SCP und Regensburg, da sieht man schon als Aufsteiger, generell die Aufsteiger an diesem Wochenende, hatten es schwer, mussten viel Lehrgeld bezahlen und wenn man sich da mal anschaut, sie haben Tordifferenz von 1-19, haben dadurch aber 4 Punkte gemacht. Also mit einem Treffer 4 Punkte zu machen, muss ich schon sagen, Respekt, nicht schlecht. Also wenn sie weiter mit jedem Tor gut punkten, also pro Tor 4 Punkte, würde ich sagen, schaffen den Klassenerhalt locker. Aber du musst da natürlich dann auch vor allen Dingen, also da hakt es ja vorne und hinten. Vorne kaum Torgefahr, hinten sehr anfällig. Da sehe ich schon, dass es sehr, sehr düster werden wird. Und düster kann es auch für Darmstadt 98 werden, muss es aber nicht. Sie haben ein gutes Spiel gemacht. Zu Hause bisher noch nicht so überzeugend, aber auswärts unter Florian Kohfeldt 4 Punkte aus 2 Spielen, muss man sagen, Chapeau. Hat natürlich auch zwei schwere Spiele jetzt gegen Magdeburg unglücklich verloren. Jetzt gegen den KSC kämpferisch gute Leistung gezeigt. Man merkt, die Automatismen greifen so langsam. Littberg, da hat man einen klasse Transfer getätigt. Also was der vorne macht, schnell, beweglich, abschlussstark. Der junge Schwede, geiler Transfer, kann man nicht anders sagen. Hinten ist man immer noch sehr anfällig. Man hat Glück, dass man mit Schuhen einen der besten Keeper der zweiten Liga hat. Aber ansonsten, da fehlt es einfach in der Defensive an Qualität. Ich bin mal gespannt, wenn Marco Tieder als Rechtsverteidiger wieder einigermaßen fit wird, in Form kommt, war ja vereinslos, wie er dann die Abwehr stabilisieren kann, wie dann auch die Innenverteidigung aus einem Vuketic und einem Riedel sich weiter einspielt. Denn das wird auch wichtig sein. Automatismen müssen jetzt greifen, müssen überhaupt entstehen. Und für den KSC war es ein kleiner Rückschlag, aber man weiß ja, wo man herkommt. 3:3 und eine ganz wichtige Nachricht, man steht sehr kurz vor einer Vertragsverlängerung mit Trainer Christian Eichner. Sehr wichtig, der Mann hat ja aus einem Abstiegskandidaten vor 2 Jahren mittlerweile ein Top-Team der zweiten Liga geformt. Und sie sind zu Hause immer noch ungeschlagen. Das war man zuletzt in der Saison 2006, 2007 zu diesem Zeitpunkt. Und damals ist man dann in die erste Liga aufgestiegen. Also für mich schon ein gutes Omen. Darmstadt hat ein gutes Spiel gemacht. Hatten ja auch mehr XG-Goals, also erwartete Tore. Und wenn sie ihren Weg so weitergehen, werden sie es schaffen. Haben natürlich eine gute individuelle Qualität. Hat mich auch gefreut, dass der offensive Mittelfeldspieler Philipp Förster getroffen hat. Da war alles dabei. Alles gut.
Mein Eindruck zu dem Spiel Darmstadt 98 gegen den Karlsruher SC ist folgender. Ich fand, das Spiel war sehr dynamisch, sehr temporeich. Ein gut zu schauendes Zweitligaspiel mit doch ein paar oder einigen Höhepunkten, muss man sagen. Gerade Karlsruhe hat wieder gezeigt, dass sie offensiv einfach sehr stark sind. Und Darmstadt halt defensiv nicht so gut, im Endeffekt aber genauso. Darmstadt hat gezeigt, warum sie unter Kofeld eine gute Offensive haben. In den ersten 4 Spielen jetzt unter Kofeld haben sie 10 Tore geschossen, allerdings halt auch 9 kassiert. Das bedeutet Offensive gut, Defensive schlecht. Da muss auf jeden Fall dran gearbeitet werden in der Länderspielpause, aber auch vom KSC, also das nächste Torspektakel nach dem 4-4 gegen Köln letzte Woche, jetzt ein 3-3, also auch bei dem KSC sieht man, Offensive sehr gut, defensiv hapert es an manchen Stellen, manche Spieler waren halt zu schwach in manchen Zweikämpfen, kamen einfach nicht hinter den Ball, haben zweite Bälle viel zu einfach verloren. Gerade in der zweiten Halbzeit hat man das sehr stark gemerkt, als Darmstadt dann Marseiler und Nürnberger reingebracht hat. Die beiden haben nochmal richtig Dynamik reingebracht, womit der KSC nicht so klar kam. Wodurch Darmstadt ja dann auch mit 3-2 in Führung ging. Weil anfangs musste Darmstadt 2 Rückständen hinterherlaufen, einem 1-0 und einem 2-1. Camille war zurück mit einem 1-1 und einem 2-2 und konnte dann sogar durch das erste Standardtor von Darmstadt in dieser Saison durch Vuketic, den 2-Meter-Hünen in der Abwehr, in Führung gehen. Diese Führung hat allerdings nicht lange gehalten und KSC konnte 3-3 zu einem 3-3 ausgleichen und schlussendlich können beide Mannschaften vor Glück reden, dass dieses Spiel unentschieden ausging. Darmstadt nochmal 2 gute Chancen gehabt auf das 4-3, aber auch der KSC durch Vanicek einen Standard zu schießen. Dieser hat sogar 2-mal das Aluminium getroffen und den Rücken von Marcel Schuhen. Also auch da Darmstadt sehr viel Glück gehabt. Schlussendlich muss man sagen, geht das Unentschieden in Ordnung. Für Darmstadt hilft es nicht allzu viel. Ich meine, man hat einen Punkt gegen eine Top-Mannschaft, diese Saison geholt. Für den KSC hat sich jetzt auch nicht so viel gebracht. Die bleiben zwar trotzdem oben dran, aber da muss ich auf jeden Fall bei meinen Mannschaften in dieser Länderspielpause noch was entwickeln. Kofeld hat ja schon angekündigt, dass es keine typische Länderspielpause wird mit Training, Testspiel und Ruhephasen, sondern dass er unterschiedliche Blöcke einbauen wird, wie zum Beispiel ein Athletikblock, wo er sich kurz nach dem Spiel ja auch schon bei den Spielern entschuldigt hat, weil wo Athletikblöcke nicht so gerne gesehen sind. Aber vielleicht ist es das, was Darmstadt momentan braucht. Also vielleicht für mich das 3-3 ein sehr gut anzuschauendes Spiel. Und ja, deswegen.
Alles gut war auch beim 1. FC Köln am Samstag. Also man hat seine Lehren gezogen, das finde ich positiv. Man hat gesagt, okay, auf der Rechtsverteidigerposition müssen wir was anderes machen. Man hat Thielmann rausgenommen, weil er defensiv zu überfordert war, hat dafür einen Max Finkgräfe gebracht. Linksfuß, eigentlich ja Linksverteidiger, kann er natürlich dann auch invers als Rechtsverteidiger spielen. Sein Pech war, er hat früh eine gelbe Karte gesehen, wurde dadurch dann auch schon zur Halbzeit ausgewechselt. Für ihn kam dann Innenverteidiger Heinz. Julian Pauli hat dann als Rechtsverteidiger gespielt, hat dort seine Seite dicht gemacht. Aber ansonsten hat der FC auch ein bisschen destruktiver gespielt, nicht mehr ganz so früh gepresst, den Gegner nochmal kommen lassen, sortiert gestanden und dann aber auch mit schnellen Angriffen nach vorne das gegnerische Tor immer wieder gefährdet. Und diesmal hat man defensiv sehr gut gestanden, also die Viererkette in der zweiten Halbzeit, Paccarada, der immer wieder hochgeschoben ist und dann die kleine Dreierkette aus Heinz, Hübers und Pauli stand dicht. Jonas Ubich auch tadellos, also alles, was auf sein Tor kam, hat er parieren können. Und vorne hast du dann natürlich immer noch diese individuelle Qualität durch einen Timo Hübers, der erneut getroffen hat, im Stile wie damals gegen Eintracht Frankfurt, so ein bisschen mit der Hacke am ersten Pfosten den Ball reingehauen. Und dann hast du natürlich einen Luca Waldschmidt, der aus der Distanz mit seiner linken Fackel immer wieder für ein Tor gut ist, erneut getroffen hat. Und auch bei ihm merkst du, dass Selbstbewusstsein kommt. Es war gutes Wetter auch, die Mannschaft war da, Ulm hat nicht allzu viel zustande bringen können. Mein Lieblingsspieler dort, Maurice Krattenmacher, kam nicht zu seinem Spiel, weil die Kölner es einfach gut verteidigt haben. Man muss sagen, Köln hat es geschafft, den Schlüssel, gutes Defensivspiel zu finden, haben dadurch das Spiel dann auch gewonnen. Und wenn sie weiterhin defensiv so stabil dann stehen, wie gegen den Aufsteiger aus Ulm, werden sie aufsteigen, denn in der Offensive hast du ja durch einen Meiner, durch einen Downs, durch einen Lemperle immer wieder diese individuelle Qualität, die sich dann in dieser Liga durchsetzen wird. Wenn man dann im Winter von der Bank noch ein paar gute Spieler, Einwechselspieler verpflichten kann, weil so ein Tigges, ein Adamian, ein Obuz, bisher ist das noch nicht so das Wahre für die Offensive. Gerade wenn du dann so ein auch intensives Spiel hast, hast du natürlich dann auch öfter mal Müdigkeitserscheinungen, dann sinkt die Konzentration, du spielst mehr viel Pässe. Deswegen ist es auch wichtig, einen breiten, guten Kader zu haben. Und da bin ich mal gespannt, was der Sportdirektor, also Geschäftsführer Sport, Christian Keller da im Winter so veranstalten wird, wie man dann so verpflichten kann. Denn wenn man dann noch einen guten zweiten Stürmer hat, den man einwechseln kann, der dann nicht unbedingt Dietz heißt, der vielleicht schon einen Ticken weiter ist als Potocnik, das Talent, dann kann es hoch hinausgehen. Und die Kölner haben mich endlich mal wieder überzeugt. Positive Sache. Das Und dann sind wir auch schon beim Topspiel angekommen. Eintracht Braunschweig gegen den Hannover 96 am Samstag, am Sonntag 13.30 Uhr, Niedersachsen Derby. Klarer Favorit Hannover 96, haben offensiv einfach eine unglaubliche Qualität, auch defensiv mit einem Halzenberg, Champions League erfahrener Spieler, Zieler, Weltmeister von 2014. Also von vorne bis hinten ist man top besetzt. Braunschweig unter Scherning noch nicht gewinnen können. Nur ohne ihn hat man ja den einzigen Sieg einfangen können. Ja, und man strotzt nicht so vor Selbstbewusstsein. Aber in diesem Spiel war alles anders. Braunschweig brutal effektiv. Vorne früh gepresst, früh rangegangen. Man hat ja noch Ferrana nicht ins Spiel kommen lassen. Gut Druck ausgeübt. Und man hat dann auch einfach eiskalt von dem Tor getroffen. Juan Felipe, einer meiner Lieblingsspieler, trifft direkt. Super gemacht. Auch Fabio Kaufmann hat in der 20. Minute das 1:0 erzielt. Und man hat einen XG-Wert von 3,61 gehabt. Also man hätte sogar 4 Treffer machen können. Also man hat vielleicht überperformt, aber man hat auch einfach mal diese komplette Energie auf den Platz gebracht, die ja Braunschweig in der Endphase der vergangenen Saison schon so stark gemacht hat. Und vorne hatte man dann Chabo, Felipe, zwei sehr gefährliche Stürmer. Gomez, der ein bisschen zurückgezogener gespielt hat, auf der 10, der immer wieder schöne Steckpässe gespielt hat. Und vorne hinten hat sich jetzt auch eine Dreierkette gefunden, die stabil steht mit dem Elas, Bicacic und dem Paul Jäckel. Und dann hat es auch so eine offensiv starke Mannschaft, Hannover 96, schwer sich da durchzukombinieren. Hatten zwar mehr den Ball, aber gefährlicher waren dann halt die Braunschweiger. Und da muss ich einfach mal sagen, Respekt an Braunschweig. Sie haben sich in dieses Spiel gefightet, haben es als richtiges Derby angesehen, sind mehr als 5 Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Das zeigt einfach für mich, sie haben verstanden, worum es jetzt geht in diesem Abstiegskampf und können sich sogar erstmals aus dem kompletten Tabellenkeller befreien von den letzten 3 Plätzen. Stehen jetzt sogar knapp überm Strich. Respekt an die Jungs, würde ich da mal sagen. Und Respekt auch an den Hamburger Sportverein. Die haben eigentlich ein Topspiel an diesem Wochenende beim Tabellenführer Fortuna Düsseldorf, dem ersten Spiel für alle in dieser Saison, also wo die Fans kostenlos ins Stadion kommen konnten, haben sie gezeigt, wozu sie imstande sind. Steffen Baumgart hat es wieder geschafft, mit seinen Motivationskünsten die Mannschaft richtig heiß zu machen, haben ähnlich wie Eintracht Braunschweig die Fortuna nicht ins Spiel kommen lassen. Vorne mit einem starken Sturm aus Glatze, Selke, bullig, wuchtig, dann Obermann und Hoffmann in Verteidigung bei den Rheinländern, viele Probleme. Und man hat dann auch mit einem inversen Außenverteidiger wie Katterbach gespielt, der immer wieder nach innen gezogen ist, dadurch das Zentrum überlagert hat. Da mussten so ein Spieler wie Haag, Zimmermann, Johansson immer mal wieder zurückrücken, um das Mittelfeld bzw. die Abwehr aufzufüllen. Und so ehrlich muss man dann auch sein, natürlich begünstigt durch die rote Karte von Haag bei der Fortuna in der 81. Minute, war am Ende dann auch die Luft raus. Und der HSV konnte dann durch den Doppelpack von Glatzel von 1:0 auf ein sicheres 3:0 stellen, nachdem Jean-Luc Dompé in 8 Minuten ja schon die Führung erzielt hat. Und der HSV zeigt, okay, wir sind da. Man darf natürlich gespannt sein, wie das bis zum Ende der Saison dann aussehen wird. Ob sie diese gute Form halten können endlich mal und dann auch endlich mal verdient in die Bundesliga aufzusteigen. Es ist zwar nicht mehr so dieser Hurra-Fußball wie unter Tim Walter, noch zu Beginn der vergangenen Saison, aber man spielt jetzt deutlich effektiver, zielgerichteter. Also es macht einfach, man spielt einfach ergebnisorientierter. So kann man es am besten beschreiben. Dann gehen wir mal rüber zu Klein Racings Großer der Woche. Und das ist in dieser Woche für mich ganz eindeutig der Innenverteidiger bzw. Rechtsverteidiger des ersten FC Köln, Julian Pauli. Er hat es einfach geschafft, aus einer guten, kompakten Defensive heraus auch offensive Akzente zu setzen, gerade in der zweiten Halbzeit, als er dann zusammen mit Hübers und Heinz die Dreierkette gebildet hat, seine Seite dicht gehalten, gute Zweikämpfe gehabt, sogar eine gute Kopfballchance. Also alles in allem ein verdienter Klein Racings Großer der Woche.
Für mich Spieler des Spieltags Kasper Janda, der Mittelfeldspieler oder gesagt der Sechser von dem ersten FC Nürnberg. Kaspar Janda hat selbst mal für Preußen Münster gespielt, was die Begegnung noch interessanter machte. Er spielte nämlich von 2013 bis 2015 bei Preußen Münster und kam letzte Saison vom MSV Duisburg, die ja in die vierte Liga abgestiegen sind. Also auch ein Risikotransfer natürlich. Duisburg letzte Saison nicht gut gespielt, dementsprechend noch abgestiegen. Und Nürnberg hatte dann den ja, guten Riecher Kaspar Janda zu holen und man hat gegen Preußen Münster gesehen, warum sie ihn verpflichtet haben. Denn, da zitiere ich Kicker, es war wirklich eine Gala-Vorstellung von Kaspar Janda, welcher er mit zwei Vorlagen und einem Tor sogar unterstreichen konnte. Auch im Mittelfeld war er Ankerpunkt, hat viele Bälle verteilt, auch gute Zweikämpfe geführt. Also an ihm ging in diesem Spiel kaum was vorbei. Deswegen für mich Spieler des Spieltags Kaspar Janda. Der fünfte Spieltag geht diesen Spieltag an Daniel Schlager, den Schiedsrichter der Partie Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96, also sprich der Schiedsrichter des Niedersachsen-Derbys, welches im Vorhinein ja durch einen Teilausschluss der Gästefans schon für Präsenz und Unruhe gesorgt hatte. Doch ich finde, Daniel Schlager hat das sehr gut gemeistert. Gerade halt das Niedersachsen-Derby, ein sehr stimmungsgeladenes und Derby, wo es auch schnell mal kippen kann. Nicht nur auf Seiten der Fans, sondern auch auf Seiten der Spieler. Aber Daniel Schlager hat es geschafft, trotz seiner Linie dem Spiel gerecht zu werden und den Spielern auch, wenn es mal etwas kniffliger und zweikampfgeführter wurde, konnte er es auch fair lösen, auch mal mit gelben Karten, welche aber meiner Meinung nach alle berechtigt waren. Und natürlich besonderes Augenmerk lag auf zwei entscheidenden Szenen. Einmal dem zurückgenommenen Tor in der 81. Minute und auch bei der schwierigen Handelfmeterszene in der 90. plus 2 durch Sey Moroya, welchen Rayan Philipp schlussendlich zum entscheidenden 2-0 verwandeln konnte. Es war sehr schwer im normalen Spielverlauf zu sehen, ob es wirklich Handspiel war, aber Daniel Schlager hat das auch sehr gut gemeistert, war sich sehr sicher, hat auch eine gute Körpersprache dabei gezeigt und schlussendlich dadurch gesorgt, dass das Spiel zu einem relativ fairen Spiel wurde, trotz Derby-Atmosphäre. Und ich finde, mit 7 gelben Karten, 3 für Braunschweig und 4 für Hannover, hat Daniel Schlager das auch sehr gut gemeistert. Deswegen für mich Pfiff des Spieltags Daniel Schlager.
Und am Ende der Folge sage ich nochmal Dankeschön für euch. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch dieses neue Format gefällt, wo wir nicht mehr jedes Spiel besprechen, aber so ein bisschen auf die wichtigsten Themen des Spieltages und natürlich auch auf die wichtigsten Partien eingehen. In dem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir sehen und hören uns im Podcast in der kommenden Woche nicht, sondern danach die Woche am Montag erst wieder. Es ist Länderspielpause. Aber wie immer auf meinen sozialen Kanälen, die kleinen Riesing, Tornetz, zweite Fußball-Bundesliga-News am Abend wird es geben. In dem Sinne, ich verabschiede mich von euch. Ciao, ciao, euer Tornetz.